Ja, herzlich willkommen bei CEO Carbon Commuting. Heute fährt nicht der Stefan Knoll neben mir und ich sitze zu Hause. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir waren nämlich auf einem Vortragsabend eingeladen in der Fava in Kaufbeuren und durften unsere Zero Carbon Commuting Challenge vorstellen und haben dazu einen kleinen Vortrag erstellt. Und neben uns waren noch zwei wunderbare andere Vorträge da. Einmal von dem Martin Nägele, der eine Gravelreise gemacht hat über Buchloe, Slowenien, Bosnien, bis ans Meer zwischen Kroatien und Montenegro. Super spannender Vortrag. Dann noch ein Vortrag von dem Martin Reinhardt, der ein unsupported Radrennen von München nach Mailand gemacht hat, 800 Kilometer, 14.000 Höhenmeter in 3 Tagen. Und so haben wir 3 ganz unterschiedliche Gravelreisen und ganz unterschiedliche Vorträge. Und wir haben alle aufgenommen und teilen die jetzt mit euch. Ja, der zweite Vortrag, der jetzt kommt, das ist der Vortrag von Martin Reinhardt. Er hat eine 800 Kilometer unsupported Tour gemacht mit dem Gravel. Es war ein Rennen, ein Zeitrennen, ohne Unterstützung. Er hat 3 Tage gebraucht, 14.000 Höhenmeter, hat sich super vorbereitet und ist einfach nur krass zu sehen und zu hören, was er da gemacht hat. Und da wünschen wir euch viel Spaß damit.
Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin der Martin, ich bin jetzt seit 3 Jahren hier in der Faber, in der Werkstatt. Und wie man unschwer an dem Bild erkennen kann, Gravelbiken ist meine Passion. Nicht nur beim Schrauben, sondern auch beim Fahren. Und davon darf ich heute euch erzählen, von dem Gravel-Event, von dem Ultra-Event München nach Mailand. Über 800 Kilometer und 14.000 Höhenmeter. Das war dieses Jahr im August, bin ich da gestartet. Genau. Und eigentlich komme ich nicht aus dem Radsport, falls sich das einer dann später mal fragt, sondern lange Zeit, viele Jahre war der Bergsport mein Metier. Eisklettern, Hochtouren, Klettern und alles Mögliche. Aber mit der Zeit hat sich es eher dahin verschoben, auch weil es mit Kindern, wie vielleicht der eine oder andere auch selber nachempfinden kann, die Zeit nicht immer so groß ist und sich aufs Rad zu schwingen, ist dann manchmal einfacher. Genau, ich hoffe, ihr seid auch hungrig, weil wir haben da drüben einiges aufgebaut von Squeezy. Das werde ich gleich noch mehr dazu erzählen. Also da könnt ihr euch munter durchprobieren, auch von den Flaschen, die da stehen. Da gibt es Löffel, Gels und ja, verschiedene Getränke. Einfach mal durchprobieren und ich erzähle dann später auch noch was dazu. Hier an dem Höhenprofil kann man schon erkennen, es ging erstmal einigermaßen human los, bevor dann die großen Berge kamen und verschiedene Pässe und immer wieder hoch und runter. So. Kurz zu meinem Fahrrad, das ist ein Jack Checkpoint, was wir hier auch im Laden haben, allerdings nicht in der Ausstattung. Da ist eigentlich außer den Rahmen nichts mehr original. Wer es interessiert, da kann mich nachher gerne noch auf Details ansprechen, nur mal so ganz kurz gesagt, was die wichtigsten Änderungen sind. Es ist ein spezieller Antrieb verbaut und eine Mountainbike-Kassette und speziellen farbigen Teilen von Gabaruk, damit es ein bisschen mehr glitzert und funkelt. Es sind kleinere Reifen drauf als normalerweise, dafür deutlich breiter. 55 mm, also Mountainbike-Bereifung mit sehr wenig Luftdruck. Ich wiege 65 Kilo, fahre tubeless und bin da gefahren mit 1,2 bzw. 1,5 bar und hätte auch noch mit weniger Luftdruck fahren können, wenn das Gelände es notwendig macht. Die Taschen von Cyclite, eigentlich der Hauptteil davon war Essen. Hier war der Schlafsack drin und andere Klamotten, hier die Isomatte, Elektronikzeug, Tracker. Und da war eigentlich alles mit Futter vollgestopft. Da aber noch her später mehr im Detail. So sah das ungefähr 2-3 Wochen vorher aus. Ich habe alles, was ich mir gedacht habe, vielleicht brauchen zu können, auf einen Haufen geschmissen und das nach und nach sortiert. Ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, den ich mitgeben kann, ein paar Wochen früher anfangen zu packen und dann lieber dreimal umpacken und sich noch überlegen, was man rausschmeißen kann, weil letztendlich man ja alles die Berge hochtragen muss. Genau, das ist die Karte. Wir sind gestartet in München, an der Nähe von der Isar. War ein neutraler Start. Es waren 50 Einzelstarter und nochmal 5 Paare, also ungefähr 60 Leute, die da losgefahren sind. Also es ist ein organisiertes Event, ein Gravel Ultra Event, self-supported. Heißt, man muss sich um alles selber kümmern, ums Essen, ums Trinken. Es gibt Checkpoints, aber da ist keiner. Sondern da kann man sich auf seine Karte was abstempeln. Und man muss sich um Unterkunft kümmern. Also man darf nicht vorher was buchen. Man kann sich zwar Plan machen, aber man darf es nicht davor buchen, sondern erst, wenn man losgefahren ist. Und Essen, Trinken, alles muss halt unterwegs organisiert werden. Und man darf auch keine Hilfe von außen annehmen. Also ich darf jetzt nicht keinen Spätzle in Innsbruck hinstellen und der bringt mir dann nochmal was zu essen. Sondern ich kann nur das annehmen oder das nutzen, was einem zur Verfügung steht. Also Läden halt. Ich denke mal, so die Ecke bis zum Fernpass kennt vielleicht so die einen oder anderen. Deswegen habe ich da auch nicht so viele Fotos gemacht. Die schönen Lärchenwälder um den Fernpass herum. Was vielleicht noch zu erwähnen geht, wir sind am Samstag gestartet um 7 Uhr in der Früh. Und dann ging es eben los. Der Fernpass war Checkpoint Nummer 1. Da war ich dann abends um 19 Uhr ungefähr. Und mein Plan war, auch aus den Sachen von den Leuten, die ich vom letzten Jahr wusste, habe ich so ungefähr abgeschätzt, ich will irgendwo zwischen Pfunds und Skoll abends oder nachts nächtigen. Das hat nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise ich wusste, am zweiten Tag kommen die meisten Höhenmeter und da wollte ich am ersten Tag nicht übertreiben. Ich bin dann kurz nach Landeck stehen geblieben, um 11:30 so um den Dreh. Es sah so ähnlich aus wie da. Das ist von einem anderen Event im Mai, was ich als Vorbereitung gemacht habe. Plus war da bequemer, also jetzt im August. Weil diesmal hatte ich eine Isomatte und einen Schlafsack dabei. Damals habe ich meinen abgefroren. Diesmal war es eher zu heiß. Leider war die Parkbank, auf der ich geschlafen habe, doch etwas schmal für mich. Und wir hatten Vollmond und ich bin dann nach 1,5 Stunden wieder aufgewacht. Eigentlich wollte ich 3 Stunden schlafen. Vor allen Dingen auch, weil mir der Mond so ins Gesicht geschienen hat. Also war halt nichts mehr. Dann ging es weiter. Das ist jetzt nach Kilometer 300 in der Schweiz der erste Anstieg über den Pass. Schöner, langer, gleichmäßiger Anstieg, was mir sehr entgegenkommt. Ich bin jetzt nicht so der für steile, kurze Rampen. Schöner Gravel, schöne Schotterwege, wie wir das bei uns halt auch kennen. Topwetter. Wer sich noch an den Juli oder August erinnern kann bei uns, das waren die schönen Tage, die heißen Tage. Wir hatten bei uns in Deutschland schon 30 Grad und es wurde gen Italien heißer.
Martin, war das nur Gravel oder auch Straße?
80% Gravel. Also ich habe es nicht ganz im Kopf, aber schon eher so. Der Nick, der Hauptorganisator und der Scout ist, der ist auch dafür bekannt, dass er gerne Singletrails einbaut, weil er aus dem MTB-Sport kommt. So wie hier. Also das ist ungefähr eine Fahrradbreite. Sehr schöner Trail. Macht auch mit dem Fully sehr viel Spaß. Mit dem Gravelbike auch. Wenn man daran Spaß hat. Also ich bin jemand, der abfahrtsorientiert ist, deswegen habe ich auch so breite Reifen, deswegen fahre ich auch tubeless, damit ich einfach Reserven habe. Wenn ich jetzt einen schmalen Reifen habe, der nur 40, 45 mm breit ist und sehr hart aufgepumpt ist, dann tut es erstens auf die Dauer weh, weil keinerlei Dämpfung da ist und zweitens passt sich ja der auch nicht in den Untergrund so an. Und das macht einfach in dem Sinne mehr Spaß und grundsätzlich ist auch meine Meinung, meine Philosophie, wie ich zum Beispiel mein Rad aufbaue, mehr komfortorientiert. Weil wenn ich Langstrecke fahre oder einfach Hobbyfahrer bin, so wie ich denke mal, wir alle hier so eher sind, ist letztendlich der Komfort, die Performance. Wenn ich es schaffe, dadurch weniger Schmerzen zu haben, weil die werden irgendwann immer kommen, dann bin ich letztendlich schneller. Ja? Und es sind auch Sicherheitsreserven. Wenn ich nachts, also ich bin auch nachts gefahren, habe gutes Licht, aber da übersieht man natürlich schon öfters mal was. Und wenn ich einfach mein Fahrrad so aufgebaut habe oder ja, ich muss natürlich auch schon gut auch fahren können und ich noch Reserven habe, dann kann ich das halt machen. Und deswegen so der Hintergrund, wie ich auch so mein Fahrrad aufbaue oder das Setting eben habe. Das ist ungefähr vor, ja, das ist Checkpoint 2. Nach der langen Trail-Abfahrt, wirklich ein Genuss. Da ich jetzt die Nacht davor sehr kurz oder kürzer geschlafen habe als ursprünglich geplant, habe ich dann da einen Powernap gemacht. Ja, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. War da schon etwas erholter, aber immer noch recht matschig, nicht so energievoll. Deswegen hier auch gerade ein guter Punkt zum Thema Verpflegung. Meine Strategie war, ich habe einen Trinkrucksack mit einer 3-Liter-Blase, wobei ich das nächste Mal nur 2 Liter mitnehmen würde, weil das Nachfüllen zu lange dauert. 2 Gelflaschen, die da in der Mitte sind. Also ich hatte 1,5 Kilo Gel dabei, 3 Kilo Pulver, das Squeezy-Pulver hier, was ihr auch da eben alles trinken könnt. Und dann noch anderes Gel und ja, so ungefähr 4-5 Kilo Nahrung dabei, weil meine Strategie war, ich nehme alles mit, ich verzehre es auf dem Fahrrad während der Fahrt und ich mache das jetzt seit 3 Jahren und weiß, dass ich das vertrag und dass mir das schmeckt, auch auf sehr lange Distanz. Und genau. Es gibt über Sportnahrung könnte man sich auch stundenlang unterhalten. Vielleicht nur ganz kurz abgerissen. Mein Ziel ist, dass ich ungefähr 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu mir nehme. Den Großteil über das Trinken, deswegen das Getränkepulver und dann halt noch ein Gel dazu. Und damit es nicht langweilig wird, man ein bisschen was zu tun hat, habe ich halt meinen Riegel genommen, um einfach wenigstens das Gefühl, mentale Gefühl zu haben, was gegessen zu haben. Weil das auch wichtig ist und was zunehmend dann nach so 2-3 Tagen relevant wird, sind auch sowas wie Proteine oder Aminosäuren, das habe ich als Tablettenform genommen. Oder auch mal was Herzhaftes, das sind diese kleinen Rapid Fuel Dinger hier, die liegen da auch da, könnt ihr auch mal probieren. Das sind so mir die einzig bekannten herzhaften Gels. Da ist Salz drin, das ist auch ein bisschen brockig, also gerne mal ausprobieren. Fühlt sich an wie richtiges Essen, was man so halt in Quetschbeutel bekommt. Und da sind auch Ballaststoffe drin. Eigentlich sagt man ja, in der langen Distanz will man das nicht zu sich nehmen, weil dann hat man mehr Stuhlgang, dauert Zeit oder führt zu anderen Dingen. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber nichtsdestotrotz, umso länger man unterwegs ist, und man nur Süßkram zu sich nimmt, dann verschlechtert sich die Umsetzung vom Magen. Also es ist nur Süßessen ist halt auf Dauer auch nicht gut. Und dass der Magen auch noch andere Stoffe bekommt, eben sowas wie Fette, ein bisschen Ballaststoffe, Salze, habe ich eben diese Rapid Fuels genommen. Habe ich dann so, weiß nicht, 3 oder 5 am Tag gegessen. Und was noch ganz wichtig war, was für mich auch allgemein die letzten Jahre so ein Gamechanger war, ist Salz. Ich habe jede Stunde 1 Gramm Salz genommen, auch so in Tablettenform. Was natürlich besonders nochmal wichtig war, wegen der Hitze, wegen dem Schweiß, dass man das Salz wieder aufnimmt, aber auch um Krämpfen vorzubeugen. Also das ist gar nicht das Magnesium. Also es gibt natürlich wie immer bei aller Ernährungsgeschichten verschiedene Meinungen, aber Magnesium ist es gar nicht so sehr, was dann, oder der Mangel, der die Krämpfe auslöst, sondern oftmals eher Salz. Und ich hatte keinerlei Krämpfe und das bestätigt jetzt zumindest mal für mich meine Meinung. Genau, am letzten Tag habe ich da auch mal einen Supermarkt besucht und ordentlich eingekauft. Auch mal eine Cola. Und da vielleicht noch ein letztes Wort zu Squeezy. Das ist nicht nur einfach Zucker, das sind langkettige Zucker, die sich eben langsam abbauen und halt nicht diese Spitzen geben. Weil das will man auch nicht, weil es immer zu große Schwankungen hat. Genau, hier auf der Karte sieht man eine Besonderheit von den Rennen. Es gibt eine Weiche. Die rote Strecke ist Asphalt, die andere ist der Gravelpass. Und man kann sich dann entscheiden, welche Strecke man nimmt. Wer die Straße nimmt, kriegt eine 4 Stunden Zeitstrafe. Ist für die relevant, die im Race-Modus fahren, also als taktisches Element. Genau. Ich bin es im Race-Modus gefahren, aber jetzt nicht, um da zu gewinnen, sondern mein Ziel war, unter 90 Stunden die ganze Strecke zu fahren und in den Top 10. Ich würde so schätzen, so 15, 20 Leute sind im Race-Modus gefahren und alle anderen eher im Urlaubsmodus, sage ich jetzt mal. Und genau dieses Event ist auch darauf ausgelegt. Also da gibt es wie in allen Ultrarennen keine Preisgelder, sondern es geht einfach um einen selbst, um den Selbstzweck. Und es kamen viele dann auch erst am 5., am 7. Tag an, also nach 7 Tagen bei der Cut-Off. Da wurde dann die Zeitnahme beendet. Und genau. Ich bin den Gravel Pass gefahren. Ja, das war noch ein Pass davor, das ist nicht der. Und mein Plan war, oder eigentlich die Überlegung war, wenn ich in der Nacht hinkomme, fahre ich den Straßenpass, weil ich in der Nacht nicht den Gravelpass runterfahren wollte, aus sicherheitsrelevanten Geschichten. Also kann schon gut abfahren, aber man muss es ja nicht übertreiben nach so vielen Kilometern. Letztendlich war ich dann aber erst um 11 in Sondrio, da war auch Weinfest in der Altstadt. Also da war die ganze Altstadt voll, muss man durchschieben, war lustig. Ich bin dann doch weitergefahren und habe mir dann gedacht, okay, wenn es jetzt eh spät ist, dann kann ich ja jetzt schlafen und dann einfach im Morgengrauen hochfahren und den Gravelpass fahren. Genau. So sah es dann oben an dem Pass aus. Da muss ich jetzt sagen, also die Strecke ist mega, bloß der Gravelpass ist echt keine Schönheit. Also wer das Rennen mal fahren will, sollte sich das vielleicht genauer überlegen oder können wir nochmal quatschen. Ich glaube, der Straßenpass ist an der Stelle schöner. Weil der Pass ist auch mit Autos befahrbar, also geländegängigen. Und dadurch waren der ganze Schotter aufgewühlt. Und das waren solche Brocken. Also das ist dann mit Gepäck nicht mehr fahrbar. Das Fahrrad wiegt normalerweise 10 Kilo. Mit dem ganzen Kraffel von mir waren es, weiß nicht, 15 bis 20 Kilo, je nach Ladungszustand vom Wasser halt. Und da nach einer gewissen Ermüdung ist ab 10-12% eigentlich nicht mehr viel mit Fahren, sondern eher mit Schieben. Das sah dann auch mal so aus. Also das war dann der Montag, Montagnachmittag, kurz vor Checkpoint 3. Da ging es mir nicht so gut. Vielleicht aus zu wenig Schlaf. Ernährungstechnisch habe ich mich eigentlich gut gefühlt. Ich hatte keinerlei Defekte. Mental habe ich mich auch gut gefühlt. Aber irgendwie kam es nicht in die Beine. Und an dem Tag bin ich nur 90 Kilometer weit gekommen. Waren noch sehr viele Höhenmeter, aber nichtsdestotrotz nicht der Plan, den ich eigentlich hatte. Und der Nils hat das auch sehr gut aufgefangen, die Situation. Also wir hatten da auch ein Mediateam mit 4 Fotografen, die haben immer geswitcht hin und her. Und es war auch schön, die dann zu treffen, weil es war es erstmal nach 2 Tagen, dass ich jemanden getroffen habe und mit jemandem gesprochen habe, weil ich halt genau zwischendrin war. Ich war nicht so schnell wie da vorne, aber halt deutlich schneller als der Rest, also die da halt im Urlaubsmodus gefahren sind. Deswegen, und das Mediateam war immer hier und dort und deswegen habe ich 2 Tage lang keinen getroffen. Das war Checkpoint 3. Cooler Checkpoint, weil eine Berghütte, die auch so organisiert war, dass man da schlafen und übernachten konnte. Und weil das Mediateam war, haben die ein bisschen, die haben ja gesehen, dass ich komme. Also es gab immer ein Tracking, jeder wusste Live-Zeit, wo jeder ist. Einerseits, damit natürlich alles verfolgen können, die Bock haben, aber auch aus Sicherheitsaspekten für die Organisatoren, dass die wissen, hey, der liegt ja schon seit 10 Stunden, schläft der nur oder ist da was passiert? Genau, deswegen haben die mich quasi erwartet, auch die Hüttenwirtin, und dann gab es eine Pasta-Teller und ein Bett und eine heiße Dusche. Also das war echt mega. genau, Und nachdem es an dem Tag eh überhaupt nicht gelaufen ist, habe ich dann entschlossen, okay, zumindest für den Moment jetzt mal meinen Plan ein bisschen abzuändern und es ruhiger ans Gehen zu lassen. Wie gesagt, ich bin da recht leistungsorientiert rangegangen oder gehe immer an sowas ran, weil mir das halt so Spaß macht und man hat Erwartungen an sich selber. Und das ist dann schwierig, für mich ist es schwierig, das dann abzulegen. Und das ist aber das Tolle an solchen Events, man darf und kann und muss es da lernen, anders zu machen. Und dann kam der letzte Tag, also Checkpoint 3 war hier, genau, Checkpoint 3 da bei 550 Kilometer kurz vom Comasee, bin ich dann nachts um 3 wieder losgefahren. Und der letzte Tag war toll, also es hat Spaß gemacht, es hat mir sehr gut getan, die Erholung, und konnte das dann genießen, das da am Comasee. Auch noch eine Besonderheit, es musste mit der Fähre rübergefahren werden, einerseits, weil es natürlich sich anbietet, andererseits, weil die Straßen extrem viel befahren sind und es halt auch ein Sicherheitsaspekt ist, dass da dann nicht alle auf der Straße rumgurken, sondern halt auf anderen Wegen. Genau, es war nochmal Mittagspause, jetzt wie gesagt am letzten Tag. Und vor allen Dingen, also das habe ich davor schon gemacht, aber an dem Tag in Italien, wo es nochmal heißer war, also ständig 30, 35 und mehr Grad im Schatten, der da auch weniger wurde, habe ich damit angefangen, wirklich mich komplett nass zu machen, einmal die Stunde an dem Brunnen. Also nicht nur Kopf und Haare, sondern ich habe das ganze Trikot genommen, rein, ein bisschen ausgerungen, angezogen, war eigentlich komplett nass und eine halbe Stunde später wieder trocken. Und das hat es auch gebraucht, um den Körper runterzukühlen. Also ich bin eigentlich gar nicht so der Hitzetyp, aber da muss man sich auf jeden Fall was einfallen lassen und wer sowas fährt, muss sich auch damit beschäftigen und auch davor sich schon Lösungen überlegen. Genau, dann bin ich am Dienstag um 21 Uhr angekommen in Mailand, wo er dann auch begrüßt von der Sandra und noch einem anderen. Die vor mir reinkamen, waren schon beim Pizzaessen, da kam ich dann auch noch dazu. Und letztendlich habe ich 85 Stunden brutto gebraucht, also die Gesamtzeit von losfahren bis dort. Und 55 Stunden reine Fahrzeit, womit ich beide meine Ziele erreicht habe, unter 90 Stunden und Top 10, weil 10. bin ich geworden. Und viel mehr wäre auch nicht drin gewesen, wenn ich an diesem einen quasi schlechten Tag mehr gefahren wäre, wäre ich vielleicht 9. geworden, aber das war ja nicht mein Ziel. Also ich habe nicht gegen die anderen gekämpft, sage ich jetzt mal, sondern meine Ziele wollte ich erreichen, dass ich damit zufrieden bin. Und das war ich letztendlich auch. Genau. Von einem Schnitt 215 Kilometer am Tag, 4000 Höhenmeter. Und eine kurze Nacht, weil ich habe dann noch eben mein Hotel buchen müssen, weil ich wollte dann schon doch mal wieder in dem Bett schlafen. Hab dann auch was gefunden, das gibt es ja überall mit Airbnb. Und bin dann am nächsten Tag mit dem Zug über die Schweiz wieder zurückgefahren. Und war dann eigentlich keine 12 Stunden in Mailand. Ich wollte nicht über den Brenner zurückfahren, weil in Italien muss man dann immer die Bummelbahn fahren. Der Brenner hatte Schienenersatzverkehr, Flixbus hatte ich auch keinen Bock. Also ich hatte keinen Bock auf 15, 20 Stunden Rückfahrt, sondern habe den kurzen Weg genommen, den teuren auch, und war dann in 6 Stunden wieder zu Hause. Also ich bin einmal nach Zürich und von Zürich dann nach Buchloe und dann da wurde ich abgeholt. Und quasi die Nachbereitung sah dann so aus. Wie ich schon gesagt habe, ich habe 2 Kinder, die sind 11 und 6 Jahre und natürlich auch eine Frau dazu. Und das gehört zumindest bei mir auch dazu. Zu Hause wartet halt auch jemand. Ich habe die Möglichkeit, da solche Sachen zu machen. Aber ich wollte jetzt auch nicht ewig in Mailand bleiben. Also ich hätte dann den ersten Tag später wieder sinnvoll fahren können. Und deswegen sah es dann eigentlich, ja, keine 24 Stunden später so aus. Ein bisschen surreal. Und ja, auch was ich vielleicht fürs nächste Mal anders machen kann, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Aber es ist halt nicht, man kriegt auf jeden Fall nicht alles, was man sich vorstellt. Aber mit dem, was ich bekommen habe, war ich sehr zufrieden.
Zero Carbon Commuting. Ein Jahr mit dem Fahrer zur Arbeit. Zwei Fahrer, 15.000 Kilometer und Zero Emission. Eine Selbsterfahrung für eine neue klimaneutrale Mobilität außerhalb unserer Komfortzone. Ein Podcast von und mit Philipp Baldermann und Stefan Knoll. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne per E-Mail an podcast@zero-carbon-commuting.com.